Deutschlandfunk Nova 100.
Mothers for murdered sons. Tim.
Wenn du ein neues Leben anfängst, weil du es im Alten irgendwie verkackt hast, dann ist Möglichkeit 1 abhauen. Oder du machst es wie Achim Schmidt. Achim Schmidt ist 41 und lebt heute in Memphis, Tennessee. Er ist so mittelgroß, kräftige Statur, Millimeter Kurzhaarschnitt, ein großer schwarzer Fleck am linken Ellbogen. Das ist ein überstochenes Tattoo, ein Spinnennetz. Überbleibsel aus seinem alten Leben.
Everybody can change.
Heute glaubt Achim an Gott, also an das Prinzip von Buße und Vergebung. Dem Magic Trick der Kirche für alle, die sich irgendwie schuldig fühlen. Deswegen hat Achim dieser Moment hier viel bedeutet. Als ihn der Priester der Morningstar Holiness Church in Memphis vor ein paar Wochen zu sich auf die Kanzel geholt hat und ihn der Gemeinde als leuchtendes Beispiel vorgestellt hat. Für einen, der es eingesehen hat, der sich geändert hat. Vom Saulus zum Paulus. Dabei sind sie ja eigentlich die Menschen, von denen er am allerwenigsten verdient hätte, dass sie sich für ihn freuen. Es sind Schwarze. In die Morningstar Holiness Church gehen nämlich fast nur Afroamerikaner. Und mit denen hätte Achim früher echt nichts zu tun haben wollen.
The Mississippi White Knight from Ku Klux Klan. Knight B, Sir. Achim Schmidt.
Es gibt noch ein anderes Video von Achim Schmidt. Das ist ganz pixelig und stammt vom 4. November 2000. Achim Schmidt ist damals 25 und er kniet auf einem Feld in Mississippi. Er trägt ein weißes Gewand mit spitzem Hut und ein Mann schlägt mit einem Schwert auf seine Schulter. Daneben lodert ein riesiges Feuer. Es ist ein brennendes Kreuz. Das ist der Höhepunkt in Achim Schmidts altem Leben, seinem Leben als Rechtsextremer. Achim Schmidt war rechter Skinhead, Nationalsozialist, White Pride-Aktivist und einer der bekanntesten Rechtsrocker Deutschlands. Achim ist in der Szene sowas von vernetzt und organisiert, dass ihn der Ku Klux Klan, also dieser rassistische Geheimbund aus den amerikanischen Südstaaten, im Jahr 2000 zum Grand Dragon ernennt. Das ist eine Art Ritterschlag. Deswegen auch das Schwert. Achim sagt, das alles, das hat er mittlerweile hinter sich gelassen. Als er ausgestiegen ist, hat er die alten Rechtsrock-CDs in den Müll geworfen, die Nazi-Tattoos überstochen oder weggelasert. Und in seinem Leben, da gibt es jetzt eine neue Überzeugung, dass Rassismus scheiße ist. Es lebe die Toleranz, sagt Achim. Und davon erzählt er seit seiner Wandlung, also nicht nur in afroamerikanischen Gemeinden in den USA, sondern auch bei Exit Deutschland, also der Aussteigerorganisation für Nazis hier. Es ist das genaue Gegenteil seiner Message von früher. Ich frage mich, geht sowas?
Hallo?
Hallo, Elisabeth Fee ist hier vom Deutschlandfunk.
Ja.
Achim Schmidt ist heute Betriebsleiter bei einer Firma für Spezialeffekte in Memphis. Ich erwische ihn in seiner Mittagspause. Achim ist jetzt wieder verheiratet. Er lebt mit seiner Frau und ihren beiden Kindern in einem kleinen Häuschen.
Und führe eigentlich ein spießbürgerliches Leben, wie ich es vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht hätte haben wollen.
Haben Sie Hobbys?
Ja, meine Arbeit ist mein Hobby momentan. Nein, ich bin ein sehr musikalischer Mensch, schon von Kindesbeinen an. Und die Musik hat mich so auch ein bisschen in die rechte Szene damals geleitet.
Er hat Songs geschrieben und gesungen über gefallene Wehrmachtssoldaten vor Stalingrad. Damit wurde er bekannt. Seine Bands, die hießen Wolfsrudel oder Celtic Moon. Und solo, da war er sogar als Haus- und Hofsänger der jungen Nationaldemokraten unterwegs, die Jugendorganisation der NPD. So ging das bis zum Jahr 2000, in dem sich alles änderte. Aber dazu später mehr.
Da habe ich natürlich Schuldgefühle, weil ich ganz einfach sehr viele Menschen damit beeinflusst habe und eine Saat gesät habe. Und diese Saat ging schließlich auch auf. Und leider hat es funktioniert, viele Menschen damit zu rekrutieren.
Ich frage mich ja wirklich, ob er sich tatsächlich geändert hat. Vom Rechtsextremen zum gläubigen Christen, vom Rassisten zum Gutmenschen. Wie bitte soll denn sowas überhaupt gehen? Was mir erstmal klar wird, diese läppische Stunde Mittagspause von Achim, die reicht natürlich niemals, um über Skype eine solche Lebensgeschichte zu besprechen, inklusive dieser ganzen Ungereimtheiten, die es eben leider auch gibt. Am Ende sitze ich auf 5 Stunden Interviewmitschnitt und eine Erkenntnis. Achim Schmidt war viel mehr als Nazi. Er war so extrem, dass er für seine Überzeugung sogar die Beziehung zu seiner Familie, also seinen 3 Kindern, aufs Spiel gesetzt hat. Und dabei, das glaube ich, war es das, was er insgeheim eigentlich immer haben wollte.
Die prägendste Zeit in meinem Leben war wahrscheinlich die, meine Kinder aufwachsen sehen zu können. Zumindest die Zeit, die es mir vergönnt war, sie aufwachsen sehen zu können.
Achim Schmidt wird 1975 geboren und verbringt seine Kindheit in einem kleinen Kaff in Baden-Württemberg. 500 Einwohner. Die Eltern trennen sich früh. Und sein Vater, der stirbt an Lungenkrebs, da ist Achim gerade in der 2. Klasse. Seine Mutter trinkt. Achim ist der Jüngste. Seine Geschwister ziehen irgendwann aus und Achim, der bleibt alleine bei seiner Mutter. Und da spürt er, dass ihm irgendwas fehlt. Ein Gefühl dafür, wer er überhaupt ist.
Andere, die hatten die Identität als Fußballfan, als Autoverrückte. Ne? Und dann gab es dann ganz viele Dinge, das hat bei mir alles gefehlt.
Und der Vater, der fehlt natürlich auch. Klar, so eine Geschichte, die ist nicht schön. Aber sie ist ehrlich gesagt auch nicht selten. Und nicht alle, die so aufwachsen, werden irgendwann Nazis. Aber Achim schon. Der findet nämlich bald einen Ersatz für die Leere, die er spürt.
Ende der 80er war das auf den Schulhöfen normal, dass man sich diese Kassetten kopiert hatte.
Er hört Störkraft, Endstufe und Böse Onkels. Das werden Achims Lieblingsbands. Die Onkels sind damals auf dem Index für Songs wie Türken raus oder Deutschland den Deutschen. Komplettverbot heißt es. Als kopiertes Tape sind sie aber zu haben. Irgendwann geht Achim in einem schwarz-rot-goldenen T-Shirt in die Schule.
Das hatte ich irgendwo auf so einem Volksfest gekauft. Und fand ich dann ganz toll. Und ich wurde dann tatsächlich noch vor der ersten Schulstunde nach Hause geschickt.
Ihm ist das dann egal. Achim macht das Provozieren inzwischen Spaß. Es bringt ihm Aufmerksamkeit und er findet Freunde. Achim ist jetzt mit einer Clique unterwegs, die am Wochenende saufend und prügelnd auf Volksfesten abhängt. Und alle in der Clique tragen eine Glatze.
Dieses Deutschsein. Und das fand ich dann etwas identitätsgebend, glaube ich. Und das fand ich nicht schlecht. Ich war gerade 13, als das so angefangen hatte. Wurde diese Gefahr von rechts, die mich da eigentlich so überkommen hat, eigentlich nicht wahrgenommen.
Es ist 1992 und Achim ist gerade mal 17, als er in die NPD eintritt. Da frage ich mich schon, ob es nicht irgendjemanden gab, der ihn hätte aufhalten können. Eltern, Lehrer, irgendwelche normalen Freunde, die zu ihm hingehen und sagen, hey Alter, das ist echt scheiße, was du da machst. Aber Achim sagt, die gab's nicht.
Der einzige Gegenpol, den ich einmal hatte, war meine Schwester, als sie tatsächlich zu mir sagte, du pass auf, egal was ist, werd bitte niemals ein Nazi und ich hab's versprochen.
Die das gesagt hat, das war Achims älteste Schwester. Heute haben die beiden keinen Kontakt mehr, wegen allem, was passiert ist. Mit seiner anderen Schwester hat er wieder Kontakt, Monika.
Schmidt.
Hallo, hier ist Elisabeth Fehe.
Hallo.
Monika ist Anfang 50 und lebt immer noch in der Gegend, in der die Schmidt-Kinder damals aufgewachsen sind. Und die macht sich richtig krasse Vorwürfe wegen Achim.
Auf jeden Fall. Das Problem ist halt, wir waren halt alle Kinder und haben uns da schon umeinander gekümmert, aber nicht so intensiv um solche Probleme.
Und glauben Sie, der war einsam?
Ich denke schon, ja. Weil er halt der Nachzügler war auch. Wir haben dann halt schon unsere eigenen Interessen gehabt. Ich war 11, meine Schwester war 15 und mein anderer Bruder war 10 oder 9. Und wir haben dann schon unsere eigenen Dinge gehabt und dann war halt der kleine Zwuckel, wo wir immer hatten. Ne?
Wir sind Anfang der 90er und nach seinem Eintritt in die NPD ist Achim ganz schnell auf Linie. Er findet Ausländer scheiße und singt davon, wie sie in kleine Boote gesetzt und nach Hause geschickt werden sollen. Deutschland, den Deutschen.
Davon war ich damals überzeugt. Also ich war definitiv kein Mitläufer. Ich habe das gelebt. Ich habe es gelehrt. Ich habe junge Menschen dazu angestiftet, genauso zu denken und auch aktiv zu werden.
Ja, hat er wirklich gemacht. Und bei der NPD, da läuft es damit ganz gut für Achim. Er knüpft Kontakte zum Parteivorsitzenden, geht als Delegierter zum Landesparteitag und wird zu exklusiven Veranstaltungen eingeladen. Zusammen mit anderen organisiert Achim auch einen Rudolf-Hess-Gedenkmarsch. Dafür kommt er ins Gefängnis. Nur kurz, aber lang genug, dass Achim sich schwört, nie wieder.
Da habe ich natürlich Schuldgefühle.
Sonst läuft es auch nicht so gut. Seine Mutter schmeißt ihn irgendwann raus, weil er nachts besoffen mit seiner Nazi-Clique bei ihr eingefallen ist. Und die Lehre zum Metzger wirft er selbst hin. Immerhin, irgendwann verliebt sich Achim. Sie kommt auch aus der rechten Szene und die beiden bekommen schnell 3 Kinder.
Es gab immer wieder mal Momente, wo man sich überlegt hat, möchte ich das eigentlich? Ja, das waren Momente, als vielleicht meine Kinder geboren wurden. Man überlegt sich auch, wenn ich jetzt aussteige, man fällt ja in ein Loch, man hat niemanden anderen. Man hat zu der Gesellschaft teilweise den Anschluss schon lange verloren. Und dann hat man vielleicht auch so ein Stück weit Angst vor diesem neuen Leben ohne diese Identität, ohne die, in Anführungsstrichen, Kameraden, diese Familie, diese vermeintliche Familie.
Vielleicht war ja auch das, was jetzt kommt, einer von diesen Momenten, in denen sich Achim entscheiden hätte können. Er ist da gerade 18 geworden, als ein Auto neben ihm hält. Achim glaubt, der Fahrer hätte sich als Jürgen vorgestellt damals. Jürgen ist vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg und will, dass Achim ihm Informationen liefert. Gegen Geld. Als V-Mann. Achim könnte jetzt Nein sagen und aussteigen. Zu krass alles. Aber er sagt ja.
Ich war tatsächlich in Geldnot, als ich angeworben wurde.
Hattest du damals keinen Job mehr? Oder?
Nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich keinen Job. Und war in einer tatsächlichen Notlage, die quasi ausgenutzt wurde.
Beim Verfassungsschutz hat der Neonazi Achim von da an den Decknamen Radler und berichtet von NPD-Veranstaltungen und Konzerten. Von Blood and Honor. Wir sind in den späten 90er Jahren. So wie es Achim beschreibt, kommt eins zum anderen damals. Blood and Honor, das ist ein internationales Neonazi-Netzwerk. Eine der vielleicht radikalsten Strukturen in der Szene. Viele hatten die Nase voll von Gerede, sagt Achim über die Stimmung von damals. Und er selbst hat die Deutschtümelei von der NPD hinter sich gelassen und ist jetzt voll auf dem Aria-Trip. Das Netzwerk Blood and Honor unterstützt zu dieser Zeit übrigens den NSU und wird 2000 verboten. Und Achim, der ist eine kleine Berühmtheit. Er tourt mit seiner Band von Nazi-Festival zu Nazi-Festival in ganz Europa. Er betreibt eine Website für Blood and Honor und er bekommt von der besonders militanten skandinavischen Sektion einen Spezialauftrag. Pamphlete übersetzen. Zu der Zeit haben auch die Sicherheitsbehörden kapiert, dass da was los ist in der rechten Szene und erhöhen den Druck. Es gibt Hausdurchsuchungen und Verhaftungen in ganz Deutschland in der rechten Szene. Und Achim weiß, er muss jetzt vorsichtiger werden. Aber dann bekommt er noch so ein verlockendes Angebot. Und zwar bei einer Grillparty in Stuttgart.
Als ich durch diese erste KKK-Gruppierung angeworben wurde, fühlte ich mich dort so exklusiv, gewollt.
Was Achim mit KKK meint, ist der Ku Klux Klan. Ein Bekannter fragt ihn, ob er bei den Zitat Zipfelmützen mitmachen will. Der Ku Klux Klan ist ein elitärer, exklusiver Geheimbund von Rassisten. Und man darf auch nur beitreten, wenn man gefragt wird. Und Achim ist eitel, sein Ego ist gestreichelt. Und eigentlich muss er ja im Moment als V-Mann über alles berichten, so ist der Deal. Aber beim Ku Klux Klan geht das jetzt nicht, weil Geheimbund und Schweigegelübde und so weiter. Jetzt muss sich Achim entscheiden.
Vielleicht war es eine Mischung aus Angst und Respekt und sagte, okay, ich habe jetzt da so ein Eid geschworen, ich halte meine Klappe, also halte ich auch meine Klappe. Und das habe ich auch tatsächlich getan.
Da sind wir im Jahr 2000. Achim feiert gerade 25. Geburtstag. Und da steht er kurz vor dem Höhepunkt seiner Nazi-Karriere. Aber je höher Achim auf der Leiter steigt, desto gefährlicher wird's. Er hat jetzt nicht nur die Polizei im Nacken, sondern er hintergeht ja auch den Verfassungsschutz. Deswegen trifft Achim Vorsichtsmaßnahmen. Und zum allerersten Mal, da bekommt er auch Angst. Und die wird von Tag zu Tag auch noch stärker.
Ich war wirklich so paranoid, habe dann einen Stecker aus dem Computer gezogen und wir hatten in so einer Art Reihenhaus gewohnt. Und da gab es dann, man ging runter und um die Ecke rum unter der Treppe, das konnte man nicht einsehen. Und da habe ich dann jede Nacht den Computer reingestellt. Und da habe ich natürlich ausgeschlafen, weil die Polizei, wenn sie kam, dann kam die morgens um 7. Dann wusste man, man ist sicher, bin ich wieder rüber, wieder angeschlossen, ganzen Tag dann dran gearbeitet. und nachts wieder das gleiche Spiel.
Blood and Honor war ja im September 2000 verboten worden. Aber Achim, der steckte da schon zu tief drin und macht im Untergrund weiter. Er hatte ja diesen Spezialauftrag von den Skandinaviern von Blood and Honor mit den Pamphleten. Die Polizei durchsucht in dieser Zeit fast täglich irgendwo in Deutschland Wohnungen von Neonazis. Und Achim weiß, jeden Tag könnten die auch bei ihm klingeln. Und er will auf gar keinen Fall in den Knast. Achim gerät total in Panik. Irgendwann verliert er sogar den Kopf und schlägt seine Frau. Die verlässt ihn daraufhin und nimmt die Kinder mit. Und Achim, der bleibt bei den Nazis. Und dann kommt die Einladung aus den USA. Die amerikanischen Bosse vom Ku Klux Klan haben explizit nach Achim verlangt. In einer Nacht Anfang November 2000 schlagen sie ihn zum Grand Dragon. Achim Schmidt ist im Himmel. Zurück in Deutschland gründet er die European Knights of the Ku Klux Klan, eine neue Sektion. Aber da, in diesem Moment seines größten Triumphes, da ist die Angst wieder da. Er müsste endlich dieses Blood and Honor Pamphlet abgeben.
Und wenn man dann so ein Pamphlet, es ist ja schon ein Unterschied, ob man Text schreibt, weil man bejubelt werden möchte oder die Musik hört oder mal auf einem Konzert ist, oder dann so eine Art Strategieblatt eigentlich dann liest. Und je mehr man übersetzt hat, habe ich erstens schon fast Angst gehabt, dass ich mir das zu eigen mache, weil es ja eigentlich fast meine eigenen Worte sind, weil ich es ja am Übersetzen bin. Und zum anderen wurde einem so bewusst, was in diesem Pamphlet drinne steht, dass ich das dann überhaupt gar nicht abgeliefert habe.
Es ist krass, weil es Achim zum allerersten Mal zu krass wird. Und sein Leben, also seine Karriere und seine so mühsam aufgebaute Identität, also am vermeintlichen Höhepunkt, wo er alles geschafft hat, da beginnt dann alles, sich in Einzelteile aufzulösen. Gleichzeitig, das kommt auch noch dazu, schaltet der Verfassungsschutz Achim ab. Angeblich, weil die Reise in die USA nicht abgesprochen war. Und Achim, der gerät in den totalen Wahn.
Wenn man so weit in dieser rechten Szene drin ist, die Uhr tickt immer 5 vor 12. Dass der Staat zuschlägt, 5 vor 12, dass der Rassenkrieg beginnt, 5 vor 12, dass die jüdische Weltverschwörung jetzt gleich dann die Weltherrschaft übernimmt.
Er ist jetzt überzeugt, dass er sich schützen muss. Und zwar will er das machen, indem er beim deutschen Ku Klux Klan, also bei seiner Sektion, keine Nazis mehr aufnimmt.
Und es fühlte sich weniger falsch an. Das mag jetzt vielleicht krass klingen, aber diese Gruppierung, das fing schon mal an, es war ein bisschen weichgespülter.
Und Achim zieht sich auch aus der rechten Szene zurück. Er ändert seine E-Mail-Adressen und geht nicht mehr ans Telefon, wenn einer anruft von denen. Aber die Angst, die verschwindet nicht. Im Gegenteil, sie wird immer diffuser. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell. An einem Tag im November 2000 erhält Achim eine Mail. Auf Englisch. Es ist eine Einladung zum Chat.
Ich sollte mich dort mit diesen Menschen im Yahoo Messenger verabreden. Wir hätten einen Verräter in unseren Reihen. Und dann habe ich mich mit diesen Menschen unterhalten, in diesem Chatraum auf Englisch, ohne zu wissen, wer es ist. Und er konnte mir tatsächlich Details nennen, die mir bewiesen hatten, dass was er erzählt, stimmt. Und er bot dann an, mir zu helfen und die Gruppe zu beschützen, wenn ich ihm Informationen gebe.
Das lehnt Achim ab. Er hat jetzt wirklich Angst, aufzufliegen und dass ihm alles, also seine ganze Nazi-Vergangenheit, jetzt um die Ohren fliegt. Achim weiß, wenn das passiert, dann muss er wirklich in den Knast. Und darum steigt er jetzt endgültig aus. Er tritt knall auf Fall zurück als Clanchef und er haut ab. Er will alles vergessen und dass dazu auch seine Familie gehört, das schluckt er in dem Moment. Die nächsten 10 Jahre laufen ungefähr so ab. Er kommt bei einem Freund unter erst, dann zieht er nach Norddeutschland, arbeitet in dem Callcenter und in 5 anderen Firmen. Von seinen Kindern hat Achim in diesen 10 Jahren schon lange nichts mehr gehört. Und das nimmt er in Kauf, also er versucht gar nicht erst, den Kontakt aufzunehmen. Das Risiko, dass ihm sein altes Leben dann auf die Füße fallen könnte, das ist viel zu groß für Achim. Das funktioniert ungefähr 10 Jahre lang. Bis zum November 2011.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen einer rechtsextremistischen Mordserie in Deutschland. Hinter 9 Anschlägen auf ausländische Kleinunternehmer stecken offenbar die beiden Männer, die vor einer Woche nach einem Banküberfall in Eisenach tot aufgefunden worden waren. In ihren Wohnungen.
Die Geschichte kennen wir. In einem ausgebrannten Wohnmobil in Zwickau findet die Polizei die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt. Und nach kommt die unglaubliche Geschichte von der rechten Terrorzelle NSU ans Licht. Und Achim Schmidt, den holt die Vergangenheit wieder ein. Es gibt nämlich Verbindungen zwischen dem NSU und dem Ku Klux Klan. Und in Achims KKK-Sektion war damals ein Polizistmitglied, der später Zugführer von Michelle Kiesewetter war. Michelle Kiesewetter, das ist diese Polizistin, die 2007 in Heilbronn erschossen wurde. Vermutlich vom NSU. Ihre Dienstwaffe wurde später in dem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. In einigen Zeitungsberichten, die dann erscheinen, gibt es sogar Vermutungen über eine Verbindung zwischen Achim und dem NSU. Achim wird vor den Untersuchungsausschuss gerufen, weil sein Verhältnis zum Verfassungsschutz bei der Frage helfen soll, ob die Behörden jetzt mehr über den NSU wussten, als sie zugegeben haben. Achim sagt, er kannte die Mitglieder des NSU nicht. Aber er sagt auch, es kann schon sein, dass man sich mal zufällig auf einem Konzert getroffen hat. Rechtliche Probleme bekommt Achim da doch keine. Er war am Ende nur Zeuge in einem Disziplinarverfahren, weil der Mann, der ihn im Chat vor dem Spitzel gewarnt hat, auch vom Verfassungsschutz war. Offiziell war Achim also Zaungast in einer der krassesten Terrorserien, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Und bei der viele Fragen für immer offen bleiben werden. Das Schlimmste für Achim persönlich aber ist seine Vergangenheit, die er 10 Jahre versucht hat zu verheimlichen, die ist jetzt öffentlich. Sie steht in der Bild-Zeitung und er muss dafür einstehen, also vor sich, vor seiner Familie, vor seinen neuen Freunden, die den alten Achim, die den gar nicht kennen.
Dass ich teilweise nachts schweißgebadet aufgewacht bin, Google angeworfen habe, was schon wieder in der Zeitung steht, was vielleicht dann auch gar nicht stimmt.
Achim versucht gegenzusteuern, er gibt der Bild-Zeitung ein Interview. Die Überschrift heißt Die Beichte der Kapuze. Da versucht er sich und seine Vergangenheit zu erklären, aber es bringt nichts mehr. Die Familie hat sich schon abgewendet von Achim. Seine Mutter, seine Geschwister. Die älteste Schwester, die ihn damals noch gebeten hatte, dass er doch bitte kein Nazi wird, die nimmt ihm das offenbar alles so übel, dass sie immer noch nicht mit ihm spricht. Und Achims Frau, die geht zur Polizei und sagt aus. Die Kinder, die sind jetzt bei ihr. Und Achim, der ist komplett allein. So wie ganz früher, als Kind.
Es konnte nicht schlimmer kommen und ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich hatte alles verloren, dachte ich auch. In diesem Land will momentan keiner wissen, wer ich wirklich bin, wer ich heute bin. Dass es auch eine Person Schmidt gibt, nicht nur diesen ehemaligen Neonazi Schmidt.
Nur, was bleibt am Ende von der Person mit so einer Vergangenheit? Achim hatte ja Glück und ist aus der rechten Szene und den Verwicklungen mit dem Verfassungsschutz rausgekommen, ohne ins Gefängnis zu müssen. Das macht den Neustart sicher leichter. Aber irgendwie auch nicht ganz konsequent. Achim hat sich zum Beispiel nie bei einem seiner Opfer entschuldigt, sagt er, weil er gar nicht weiß, wer die sind, wen er alles erreicht hat mit seiner Ideologie. Und jetzt? 17 Jahre nach seinem Ausstieg sitzt der Ex-Nazi Achim Schmidt heute in einem Tattoo-Studio in Memphis. Hier hat man ihm die Springerstiefel auf der Hand weggelasert und das Skinhead-Tattoo überzeichnet. Er engagiert sich bei der Aktion Erase the Hate, die ehemalige Gangmitglieder dabei unterstützt, ihre alten Kennzeichen loszuwerden. The pastor is taking part in the Erase the Hate campaign started by a self-proclaimed former skinhead from Germany. Damit schafft es Achim sogar ins amerikanische Fernsehen. Ich finde, er macht also auf eine Art was Ähnliches wie damals. Er geht nach vorne und verteilt seine Ansichten so richtig offensiv. So ist er halt. Extrem. Mit seiner Mutter hat Achim wieder Kontakt, genauso wie mit seiner Schwester. Und die glaubt Achim, dass sie sich geändert hat.
Es ist schon in Ordnung so jetzt, wie es ist. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt zu arg in die andere Seite abdriftet.
Dass er ein radikaler Linker wird, oder was meinst du?
Ja, so ungefähr. Nee, das glaube ich nicht. er versucht halt die Fehler, wo er gemacht hat, denke ich, dass er sie versucht, jetzt wieder gut zu machen.
Was echt schön ist, dass Achim nach vielen Jahren jetzt wieder Kontakt zu zwei von seinen drei Kindern hat. Die sind inzwischen um die 20 und er chattet jeden Tag mit ihnen und spricht ganz offen über seine Vergangenheit. Im Januar, da wurde er sogar Opa. So ganz am Ende hat Achim seine extreme Art also doch noch dabei geholfen, dass er seinem größten Wunsch näher kommt, dass er nicht mehr alleine ist, dass er so eine richtige Familie hat.
Deutschlandfunk Nova 100.